Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen heute Morgen. Einen guten Morgen auch nochmal nach unten zu den Müttern mit den Kindern. Schön, dass Sie da sind und schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Grit-Angela Bertsch. Ich wohne seit vielen, vielen Jahren in Beilstein, habe 3 erwachsene Kinder und bin schon in meinem Leben so um manchem rumgekommen und ganz viel auch ein bisschen bei den Kirchbergern. Also das war einfach schön. Wir haben dann mal angefangen, in Metzis auf dem Familiencamp dabei zu sein. Da waren Kirchberger dabei. Dann haben wir über die Stufen des Lebens immer mal wieder Kontakt gehabt, die ja hier auch laufen in der Gemeinde. Und so hat man das eine oder andere Gesicht kennengelernt. Dann war ich mal Pfarramtssekretärin, dann habe ich die Pfarramtssekretärinnen kennengelernt. Also man kommt so ein bisschen rum und man kriegt so ein bisschen was mit. Und das ist einfach schön, wenn man dann in eine Gemeinde kommt, wo man dann auch gewisse Gesichter schon kennt. Also es ist wie Ankommen. Ja, ich bin, wie schon gesagt, seit vielen Jahren mit Stufen des Lebens unterwegs, also Religionsunterricht für Erwachsene in Beilstein, aber auch gern mal zum Vorstellen in anderen Gemeinden oder in Metzis damals. Und ansonsten habe ich ganz viel gemacht, außer 3 Kinder erzogen, habe ich dann mich versucht mit Flötenunterricht und Sprachförderung und Pfarramtssekretärin und habe jetzt alles aufgegeben, weil ich auf der Schwäbischen Alb arbeite. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was von der Zeltstadt gehört. Und zu dieser Zeltstadt gehört ein riesengroßes Gelände von 10 Hektar und eine Tagungsstätte mit 85 Betten. Und wir können bis zu 2000 Leute als Camper unterbringen. Genau, und da bin ich jetzt zuständig für die Belegung dieses Geländes und des Hauses und bin dann also immer so im Fahren auf die Nordalb und wieder zurück. Also gestern Abend nach Hause gekommen, heute Morgen hier am Freitag wieder hoch. Es ist ein buntes Leben, es ist ein schönes Leben und da sind wir schon beim Thema, gell? Dem Leben auf der Spur. Die Leute, die schon bei Stufen des Lebens waren, die kennen das Thema schon und ihr hattet es wohl jetzt auch gerade erst im Kurs hier gehabt. Das heißt, für die Leute, die jetzt im Kurs waren, die erleben ein Stück weit von einer Einheit eine Wiederholung. Jetzt müsste ich natürlich fragen, wer war da und was habt ihr euch gemerkt? Nein, das mache ich nicht. Auch wenn es Religionsunterricht für Erwachsene heißt, werde ich hier keine Tests machen und nichts abfragen. Außer vielleicht die Kursleiterin. Genau. Ja, eigentlich müssten wir jetzt miteinander ins Gespräch kommen. Mit welchen Erwartungen sind Sie heute Morgen hierher gekommen? Was hat Sie bei dem Thema bewegt, dem Leben auf der Spur? Manchmal gehen wir zu Veranstaltungen, weil wir wissen, die Veranstaltung ist schön. Da treffe ich die und die Leute. Das Thema ist mir eigentlich egal. Es geht uns jedes Jahr auf der Zeltstadt so. Wenn ich dann mal frage, wisst ihr eigentlich, welches Thema wir haben für diese Woche? Dann wissen es die wenigen. Die kommen, weil es ihnen gut tut, dort hochzukommen. Weil sie wissen, da ist ein Ort, da bin ich ein Stück weit schon zu Hause oder da treffe ich Leute, mit denen ich gerne unterwegs sein möchte. Aber manchmal ist es auch so, dass ein Thema einen anspricht und man denkt, das könnte genau der Punkt sein, den ich jetzt brauche. Vielleicht kriege ich eine Antwort. Vielleicht haben sie zu Gott gesagt, ich brauche eine Antwort. Vielleicht kriege ich die heute Morgen. Und Gott ist treu, er spricht dann auch. Ja. Wir wünschen uns ja für unser Leben, dass wir es leben können, immer Rezepte, gell? Wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich zu jemand und dann sage ich, und jetzt sag mir, was ich tun soll. Und dann sagt der andere, ja, du musst erstens das und das und das und das. Und dann geht man nach Hause und dann denkt, okay, jetzt mache ich das und das und das und das. Aber es funktioniert nicht. Oder ich sage, nee, der hat mir ja gar nichts zu sagen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Gibt es denn Rezepte fürs Leben? Sind bestimmt ganz viele gute Bäckerinnen hier unter Ihnen. Und wenn ich Sie nach einem Rezept frage, entweder halten Sie mir ein ganz altes, zerfleddertes Buch hin, oder Sie sagen so wie ich, Pi mal Daumen. Also du nimmst ungefähr und dann machst die Hefe dazu und dann machst das. Ja? Also Rezepte sind auch etwas Individuelles. Und selbst wenn ich Ihr Rezept habe von Ihrem allerbesten Kuchen, wird meiner anders aussehen und anders schmecken als ihrer. Und so ist es im Leben auch. Wir sind individuell unterwegs und das ist gut. Das Leben ist nicht für jeden das Gleiche. Und auch wie jemand sein Leben zu leben hat, da kann man nicht sagen, das darfst und das darfst nicht. Und deswegen sind wir heute Morgen hier. Wir wollen diesem Leben und was das Leben bedeuten kann, auf der Spur sein. Ich bin ein alter Tatortgucker. Ich liebe Krimis. Da muss man immer dem Täter auf der Spur sein. Gell? Und am besten ist es, wenn man es als Zuschauer nicht weiß. Aber manchmal ist es auch spannend, wenn man weiß, wer es war, wie dann der Kommissar dann trotzdem draufkommt, ja, und sich das erpuzzeln muss. Also man muss in Bewegung sein, man muss nachdenken, man muss was ausprobieren, man muss Fragen stellen. Das heißt, auf der Spur zu sein. Auf der Spur sein heißt, etwas nachzufühlen. Wo geht's hin? Was ist dran? Wie muss ich's machen? Auf der Spur sein heißt, noch nicht fertig zu sein. Wenn ich den Täter nachher hab, bin ich nicht mehr auf der Spur, dann habe ich ihn. Oft sind wir alleine unterwegs auf der Spur. Weil jeden, den man dann fragt, der kann sich da nicht reinfühlen. Ist ja auch manchmal ganz schwierig. Und selbst wenn wir dann jemanden fragen, was würdest du denn tun? Dann ist das noch lang nicht die Arbeit für mich oder die Antwort für mich. Auf der Spur zu sein heißt auch, für sich selber zu gucken, wo will ich denn auch hin? Auf der Spur zu sein heißt aber auch immer neugierig zu sein. Und ich hoffe, Sie haben, egal in welchem Alter Sie jetzt sind, es nicht verlernt, neugierig zu sein. Meine Schwiegermutter hat immer gesagt, ich möchte am liebsten bloß hier sitzen und mich interessiert alles andere nicht mehr. Das hat sie so gesagt, aber es war nicht so, Gott sei Dank. Es hat sie dann doch noch interessiert, nur wo es zu mühevoll wurde. Dann hat sie gesagt, jetzt will ich nur noch hier sitzen. Auf der Spur zu sein, heißt neugierig zu sein, heißt in Bewegung zu sein, heißt unterwegs zu sein. Und das ist schon mal Leben. Wenn ich auf der Spur bin, bin ich schon mitten im Leben. Leben bedeutet immer Bewegung. Ich habe dann mal so einen Blumentopf angeguckt und habe gedacht, ja, also der Blumentopf, da wächst was aus der Wurzel oder aus der Knolle, dann fängt es an, eine Knospe zu treiben und dann ist es eine Blüte und dann verblüht die Blüte. Und dann sagt die Pflanze, jetzt ist Feierabend, jetzt mache ich nichts mehr, oder? Macht sie nicht. Wenn wir sie weitergießen und pflegen, dann lebt sie weiter. Wenn wir ihr kein Wasser mehr geben, weil wir sagen, jetzt ist vorbei, lebt sie nicht weiter. Und so ist es bei uns. Vielleicht haben Sie das schon erlebt, dass Sie mal resigniert haben und gesagt, jetzt will ich aber nicht mehr. Da kann nichts weiter leben. Wenn wir resignieren, lebt nichts weiter. Aber wir sind ja hier. Wir sind ja hier, um diesem Leben auf die Spur zu kommen und zu sagen, nee, wir wollen das nicht. Wir haben zwar vielleicht unsere Blütezeit schon hinter uns, aber was kommt denn nach der Blüte? Da kommt die Frucht. Da kommen die Früchte. Also es hört gar nicht auf. Und wenn die Früchte dann irgendwo gekommen sind, dann merken wir, die Früchte verfaulen vielleicht irgendwo, aber der Same geht weiter. Und das nicht nur bei anderen, sondern auch bei uns. Und so entsteht immer wieder etwas Neues. Im Leben sind wir vielem auf der Spur. Ständig. Vielleicht fällt Ihnen dazu was ein, wo Sie gerade auf der Spur sind. Vielleicht nach Liebe, nach Anerkennung, Wertschätzung, Harmonie, Erfolg, ein erfülltes Leben oder ein Stückchen Geborgenheit. Vielleicht sind Sie auf der Spur nach Sicherheit. Oder Freude, Frieden, ich meine nicht den äußeren Frieden, sondern den inneren Frieden. Und was erleben wir so oft im Leben, wenn wir auf der Suche nach was sind? Ich muss mal wieder auf die Seite gehen. Also für die Damen unten, ich habe jetzt Seifenblasen in den Raum geblasen. Wann haben Sie das letzte Mal Seifenblasen geblasen? Wenn Sie nicht Enkelkinder haben, mit denen Sie das regelmäßig tun. Wie ist das Leben? Ist das Leben so wie Seifenblasen? Wünschen wir uns das so, dass es so ist wie Seifenblasen? Wie sind denn Seifenblasen? Schillernd? Bitte? Kurzlebig? Aber schön geschwind, gell? Ja, geschwind. Geschwind, eine Leichtigkeit. Geschwind, was Schillerndes, was Schwebendes, was Leichtes. Ist so das Leben? Oder sagen wir hinterher, ja, alles heiße Luft. Alles heiße Luft. Da war nichts. Wer sieht denn jetzt noch die Seifenblasen? Keiner mehr. Wir wissen, dass sie da waren. Wir haben uns dran gefreut, aber sie sind nicht mehr da. Ist so das Leben? Ja, so ist das Leben. Auch, dass manches für einen Moment da war. Es war für einen Moment etwas Schillerndes. Es war für einen Moment was Gutes. Und wenn wir überlegen, was das zum Beispiel ist, so was in einem Moment so etwas Schillerndes ist, also ich würde mal sagen, die Geburt eines Kindes ist etwas Schillerndes, eine Hochzeit oder wenn man eine Prüfung bestanden hat oder wenn man eine Goldmedaille gewonnen hat irgendwo. Das sind alles so schillernde Sachen. Gut, bei einer Goldmedaille sieht man das hinterher noch, bei der Prüfung hat man auch noch irgendwo einen Stempel drunter, das Kind sieht man hoffentlich hinterher auch noch. Bei der Hochzeit wird es dann schon mal schwieriger, wenn es ins Eheleben geht. Aber es sind so schillernde Momente, die wir genießen, aber können wir sie festhalten? Können wir dieses Hochgefühl in diesen schillernden Moment festhalten? Das ist wie bei den Seifenblasen. Festhalten können wir es nicht. Ich denke es immer, wenn ich die Sportereignisse angucke, die freuen sich riesig über einen Titel, über eine Medaille, über einen Gewinn. Es ist schön, aber kann ich davon leben? Wenn am übernächsten Tag die Leute wieder an mir vorbeigehen, meinen Namen noch nicht mal kennen, ja? Wovon lebe ich dann? Lebe ich dann von einer Anerkennung, die sichtbar ist, weil ich Leistung gebracht habe? Ich denke, ja, das sind so schillernde Momente, wo ganz viele Faktoren mit reinspielen, die mir aber nicht das geben, was ich wirklich brauche. Und wenn, dann nur für einen kurzen Moment. Manches zerplatzt dann auch noch. Es lässt sich nicht festhalten und irgendwann kommt dann dieser Satz, war alles umsonst? Habe ich das umsonst gemacht? Wenn es sowieso nichts gebracht hat? Wenn es heute nicht mehr gilt? Ist so das Leben? Also, wie ist das Leben? Und wenn ich jetzt einen Zettel verteilen würde und Sie würden mir draufschreiben, wie das Leben ist oder was das Leben ist, dann hätten wir ganz viele verschiedene Meinungen. Und das Leben zu definieren, ist ganz schwierig. Unter Leben versteht man erst einmal das biologische Leben. Aber wir wissen, da gehört ganz viel anderes dazu. Und es gibt ja nicht nur eine Definition, sondern es gibt viele verschiedene Definitionen, was das Leben ist. Vielleicht hat jeder Mensch seine eigene Definition. Und vielleicht ist in dieser eigenen Definition vielleicht manches stimmig mit dem vom Nachbarn oder Kollegen oder Ehemann. Ich weiß es nicht. Das können Sie selber rauskriegen vielleicht. Was ist das Leben? Definieren Sie mal das Leben, wenn Sie zu Hause sind. Oder was ist das Leben für mich? Oder verändert sich das auch? Ich denke, wenn ich jung bin und heirate, dann ist das Leben gerade meine Ehe, dann kommen die Kinder, dann ist das Leben sind meine Kinder, dann bin ich vielleicht berufstätig. Also Sie merken schon, es gibt auch im Leben dann die verschiedenen Abstufungen beziehungsweise Bereiche, Situationen, wo wir jedes Mal sagen, und das ist jetzt das Leben. Mein Leben ist jetzt das, dass meine Kinder quasi aus dem Haus sind und dass ich jetzt tun und lassen kann, was ich will. Ich muss nicht jeden Mittag um 12 Uhr Mittagessen auf dem Tisch haben. Ich muss nicht jeden Freitag die Wäsche gewaschen haben, damit die Kinder wieder in Sport gehen können. Das muss ich nicht mehr. Mein Leben hat sich verändert. Die Definition in diesem Bereich hat sich in meinem Leben verändert. Aber es gibt ja auch noch das andere Leben. Leben in diesen Teilbereichen ist immer auch das Leben, wo es uns gerade berührt. Wo es uns etwas angeht, wo es uns anspricht. Leben ist immer da, wo wir gerade hingestellt sind und wo wir natürlich auch unsere Prioritäten setzen. Was ist uns wichtig im Leben? Es gibt unterschiedliche Auffassungen und deswegen, wenn mich jemand fragt, was würdest du tun, dann sage ich immer, was ich tun würde, ist nicht interessant. Was möchtest du tun? Was ist in deinem Herzen? Meine Kinder kommen oft und es ehrt mich sehr, meine erwachsenen Kinder und sagen, Mama, was würdest du jetzt tun? Da sage ich, weil du kennst die Antwort schon. Du darfst entscheiden, was du tun möchtest. Ich kann es dir nicht sagen. Was ich tun würde, ist aus meiner Sicht gerade das, was richtig ist für mich, aber nie für dich. Gibt es ein kleines Beispiel, daran messe ich es immer am besten. Wenn ich mit meiner Tochter einkaufen gehe, ich halte meinen Mund. Also meine zweite Tochter, die ist schon mit 2, die hat schon mit 2 gewusst, was sie anzieht und was sie nicht anzieht. Mit 5 ist sie selber durch den Laden gegangen, hat sich geschwind ein Röckchen und ein T-Shirt geholt. Ich habe nur gestaunt und jetzt mit 28 bin ich schon lange draußen, habe ich gesagt, du, ich kann dir nur sagen, ist zu groß, zu klein, aber dein Stil, bitteschön, ist nicht mein Stil. Ich frage sie dann manchmal auch und dann sagt sie, Mama, genau dein Stil, sagt sie dann, sehr weise. Was ist mir wichtig im Leben? Was möchte ich gerne? Möchte ich eine Karriere machen oder möchte ich eine Familie gründen? Möchte ich ohne Verpflichtungen leben, lieber als alleine? Oder möchte ich mich irgendwo einbringen? Möchte ich mich in Sport engagieren, in der Kirchengemeinde engagieren? Was möchte ich? Das muss sich jeder selber fragen. Da gibt es keine Antworten. Vielleicht gibt es heute so viele auch alleinlebende Menschen, weil sie denken, dann muss ich nur für mich entscheiden und muss nicht Rücksicht nehmen. Das erleben wir auch immer mehr, dass sie sagen, ja, wir haben es probiert, aber es geht nicht. Und es ist gut, wir heiraten erst gar nicht, wir probieren das lieber 10 Jahre aus. Und ich hatte vor 30 Jahren schon einen Kommilitonen, der hat es ausprobiert. Der war 10 Jahre lang verlobt und als er sein Studium fertig hatte, quasi, dann hat er geheiratet und ein halbes Jahr später hat er sich getrennt. Also trotz Ausprobieren nicht immer so einfach. Und wir kennen, dass das Leben nicht immer nur Sonnenschein ist, so wie heute, sondern dass es ab und zu regnet, dass es mal gewittert und stürmt, dass es Krisen gibt, aber wir wissen auch, dass Krisen immer die Chancen sind, etwas neu zu ordnen, etwas neu anzufangen oder etwas neu zu entscheiden. Ich habe Ihnen eine Geschichte mitgebracht, vielleicht kennen Sie die schon, die heißt Lass dich nicht zum Narren machen. Wissen Sie, wir haben unser Leben lang hart gearbeitet, erzählt die Frau hinter der Ladentheke, oft bis in die Nacht hinein. Wir haben mit nichts angefangen, mein Mann und ich. Unsere ganze Zeit und Kraft und das wenige Geld, das wir hatten, haben wir in das Geschäft gesteckt. Wir wollten, dass unsere Kinder es einmal besser haben als wir. Es sollte ihnen an nichts fehlen. Und wir haben es auch geschafft, erzählt sie stolz. Aus der kleinen Wohnung konnten wir bald in ein geräumiges Haus umziehen, das wir an den Wochenenden selbst gebaut hatten. Und stellen Sie sich vor, sie geriet jetzt geradezu ins Schwärmen, 3 Jahre später konnten wir die erste Filiale eröffnen, 2 Jahre später die nächste. Die Geschäfte liefen gut und warfen so viel ab, dass wir die Kinder auf ein Schweizer Internat schicken konnten. Heute studieren beide im Ausland. Nachdenklich verließ ich das Geschäft. Hätte ich mit ihr tauschen mögen? Mit ihr oder mit den Kindern? Denen es, wie sie sagte, an nichts gefehlt habe? Ich vergaß das Gespräch. bis ich ihr 3 Monate später zufällig in der Stadt begegnete. Sie trug schwarz. Ich grüßte unsicher, als sie auch schon zu weinen begann. Mein Mann, sagte sie, ein Herzinfarkt, auf offener Straße. Er wollte gerade die Tageseinnahmen zur Bank bringen. Unser ganzes Leben haben wir nun für unser Geschäft gearbeitet. In diesem Jahr wollten wir uns zum ersten Mal einen richtig schönen gemeinsamen Urlaub gönnen. Nach 25 Jahren, fügte sie leise hinzu. Und jetzt das. Ich legte ihr die Hand auf die Schulter. Die Kinder, fragte ich, stehen Ihnen bei? Sie waren zur Beerdigung da letzte Woche. Jetzt sind sie wieder fort. Sie leben ihr eigenes Leben. Sie schwieg und sah nachdenklich vor sich hin. Vielleicht haben wir solche Geschichten auch schon hautnah miterlebt. Mein Mann geht nächste Woche in Rente. In einem halben Jahr gehe ich in Rente und dann kam der Krebs, der Herzinfarkt. Manch einer hat gesagt, oh, ich gehe in Frührente, ich bin jetzt 52 und mit 58 gehe ich und mit 53 ist er vom Fahrrad totgefallen. Wir erleben das, vor allem wenn man so in meine Altersgruppe auch kommt, vielleicht auch in ihre, dass es von heute auf morgen zu Ende sein kann. Und das, was verschoben wurde, was heute nicht gelebt wird, ist nicht mehr machbar. Und wenn wir Partner haben, betrifft es dann nicht nur einen selber, sondern vielleicht den Partner auch noch. Das Leben, Leben. Ich habe Ihnen heute eine Geschichte mitgebracht. Die haben Sie wahrscheinlich früher schon mal alle in der Kinderkirche gehört und wenn nicht, hat sie irgendjemand schon mal gepredigt oder wie auch immer, man hat sie sich erzählt, die ist allgemein bekannt. Bei Luther heißt sie die Geschichte vom Kornbauern. Und Jesus hat Gleichnisse erzählt, immer wieder, zu erzählen oder zu sagen, guckt mal, das sind Geschichten, findet ihr euch vielleicht da drin wieder. Er hat Gleichnisse erzählt, um etwas anschaulich zu machen, um ein Bild für die Seele herzustellen. Ein Gleichnis ist eine Geschichte, wo wir Bilder vor Augen haben, damit die Seele angesprochen wird. Und so wollen wir uns einfach dieser Geschichte heute in 3 Punkten nähern. Zum einen mal fragen, was bedeutet denn das Leben für den Kornbauern? Welche Sehnsucht hat er und welche Spur führt ihn zum Leben? Und ich lese die jetzt mal aus der Basisbibel vor. Das ist ein bisschen anders als den Wortlaut, den man so vielleicht von der Luther her kennt, aber recht ähnlich. Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Und dann werde ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönne dir Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm du bist. Noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Leben für den Bauern. Was bedeutet Leben für den Bauern? Wir hören, dass dieser Mann ein reicher Mann war. Ein reicher Mann hat alles, oder? Er hat schon alles. Und dann bestellt er trotzdem Jahr für Jahr sein Feld. Löblich. Und er hat wohl auch immer eine passable Ernte eingefahren. Aber dieses Jahr war die Ernte besonders groß. Dieses Jahr gab es mehr als sonst zu ernten. Vielleicht war es wirklich ein Rekordjahr. Und er hat Mühe. Mühe, dass es dieses Jahr so viel ist. Eigentlich. Ich weiß, dieses Wort gibt es eigentlich nicht. Eigentlich sagen wir, müsste er dankbar sein. Danke für diese Fülle. Danke, dass du es hast wachsen lassen. Vielleicht hat er ja vorher dafür gebetet, dass alles gut wächst, dass es genügend regnet, damit wir zu essen haben. Vielleicht hat er das vorher getan und jetzt erfüllt Gott diesen Wunsch. Und jetzt wäre es dran, Danke zu sagen. Froh, die Ernte einzubringen und dann zu überlegen, was mache ich. Aber der Kornbauer, der Bauer, reagiert anders. Was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Ich habe nicht. Und ich will es machen. Ich reiße die Scheunen ab und ich baue größere und dann werde ich das Getreide und alle meine Vorräte lagern. Ich mache das so. Also er hat sich einen Plan aufgestellt, wie er jetzt mit dieser Rekordernte umgeht. Also für ihn bedeutet es in dem Moment, ich muss gucken, dass dieses, was ich hier ernte, wirklich eingelagert wird, dass ich es festhalten kann, dass es auf Halde kommt, dass das, was ich einnehme, ich habe ja die Scheunen schon voll, die sind ja schon voll und da kommt noch mehr dazu, aber das muss ich alles sammeln, alles muss ich sammeln, alles muss ich einlagern und ich muss größere Scheunen bauen. Wissen Sie, ich kenne das Gefühl. Ich hatte das auch lange. Nicht, dass ich viel gehabt hätte, dass meine Scheunen so groß gewesen wären. Aber bei mir fing es im Kleinen an. Ich habe ganz oft was geschenkt gekriegt, und zwar von der Überernte anderer Leute. Ich habe keinen Garten, ich habe nicht mal einen Balkon oder eine Terrasse. Und dann sind die Leute immer zu mir gekommen, ich habe Tomaten geschenkt gekriegt und Zucchini und manchmal Berge, weil sie gesagt haben, oh, ich gehe unter in meinen Bergen. Und ich weiß noch, in einem Jahr habe ich eine Riesenwanne mit Tomaten gekriegt. Und ich wusste, meine Mutter hatte auch keine Tomaten. Und dann habe ich ihr was abgepackt. So eine kleine Tüte. Und ich kannte meine Gedanken. Sonst reicht's mir nicht mehr. Es war eine Wanne voll Tomaten. Und dann habe ich ihr diese kleine Tüte abgepackt. Sie hat sich riesig gefreut, ist ja klar. Ich habe mal Äpfel geschenkt gekriegt. Und dann hieß es, du kannst auch noch eine zweite Tüte mitnehmen. Natürlich, man muss ja was nehmen, alles nehmen, was man kriegt. Man hat ja selber nichts. Und wisst ihr, was mit der Hälfte der Äpfel passiert ist? Die sind verfault. Ja, ich bin nicht stolz drauf. Aber ich weiß, aus welchem Mangelgefühl heraus ich damals gehandelt habe. Wenn ich zu viel hergebe, habe ich nicht genug. Wenn ich etwas abgebe, könnte es mir fehlen. Ich weiß nicht, ob der Kornbauer so gedacht hat. Oder ob er einfach nur ein rechtschaffener Schwabe war, der dann einfach gesagt hat, ha, jetzt muss man erst mal alles einfahren und dann überlegen wir später, was wir damit machen. Bei mir war es damals so. Und es ist mir verfault. Ich hatte nichts davon. Leben für den Kornbauern bedeutet momentan hier in dieser Phase noch, ich muss planen, ich muss strukturieren, ich muss bauen, also abreißen und dann muss ich neu bauen. Also es ist viel Arbeit für mich. Ich muss gucken, dass ich die Ernte einfahre und ich muss leisten, leisten, leisten und machen. Und wenn Sie die Geschichte mal auch bei Luther nachlesen, heißt es immer ich. Ich muss, ich. Und vielleicht kennen Sie diese Sätze auch von sich. Ja, mir hilft ja keiner, ich bin ja ganz alleine, immer muss ich alles machen, immer muss ich dafür sorgen, immer muss ich gucken, dass das läuft, immer, immer ich. Und wenn Sie es noch nicht ausgesprochen haben, haben Sie es vielleicht schon gedacht, ich öfters. Es dreht sich um ihn und wir wissen alle, wenn wir so uns um uns selber drehen, dann ist es wie so eine Gefangenschaft. Also wer sich um sich selber dreht, sieht nicht mehr viel. Wer sich um sich selber dreht, kann keine Schritte mehr nach vorne gehen, richtig? Wer sich um sich selber dreht, kommt nicht mehr da hinten an, der bleibt auf einem Fleck stehen. Und man ist dann manchmal wie so gefangen. Gefangen in den eigenen Gedanken. Man kommt da einfach nicht mehr raus. Und von was werden wir da getrieben? Ja, oft diese eigenen Ängste. Diese Ängste, mir reicht's nicht oder ich muss doch leisten oder ich muss doch das und das Ergebnis bringen. Und oft ist dieses Handeln nicht aus dem Mangel heraus, ich habe nichts, also an Materiellem, sondern ich habe nicht die Anerkennung. Aber wenn ich große Scheunen habe, dann bin ich wer. Wenn ich viel eingelagert habe, dann bin ich wer. Wenn ich viel leiste, dann bin ich wer. Wenn ich zeige, dass ich expandieren kann, dann bin ich wer. Vielleicht kennt ihr das alles nicht. Ich kenne es leider zu gut. Ich leiste etwas, damit ich Anerkennung bekomme. Ich leiste etwas, damit ich Anerkennung bekomme. Wo ist da die Sehnsucht von dem Bauern? Der Kornbauer spricht hier mit sich selber. Dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönne dir Ruhe, iss und trink. Und wir merken, ja, er hat sich um sich selber gedreht und ist wie hinter einer Mauer. Und weil da eigentlich auch niemand mehr rankommt an ihn, muss er sich jetzt selber sagen, das hast du gut gemacht. Jetzt kannst du dich hinsetzen und in Ruhe essen und trinken und dir was gönnen. Ganz ehrlich, geht das? Wenn Sie irgendwann sagen, so und jetzt habe ich es geschafft, jetzt setze ich mich hin, jetzt mache ich Urlaub, kommen Sie dann runter zum Urlaub machen, zum Hinsetzen oder mal nur für 2 Stunden? Schwierig. Wenn du in diesem Modus drinne bist, wird es ganz schwierig. Aber die Sehnsucht ist da. Und das finde ich das Positive auch bei dem Kornbauern. Er spricht es zumindest mal aus. Du hast jetzt was geschafft, jetzt gönn dir Ruhe. Jetzt setz dich hin und iss und trink. Wir erinnern uns an die Seifenblasen. Leichtes, schillerndes Leben. Jetzt haben wir was geschafft, jetzt kann das Leben wieder leicht und schillernd werden. Und mir ist aufgefallen, dass hier die Spur zum Leben auch über unsere Sehnsüchte führt. Wo habe ich eine Sehnsucht? Wo will ich weiterkommen? Wo hatte ich vielleicht mal eine Sehnsucht? Ja, aber die ist vergraben. Dann habe ich geheiratet, dann kamen die Kinder, dann musste man arbeiten und dann konnte ich nicht mehr. Und eigentlich wollte ich aber früher mal. Kennen Sie solche Wünsche? Solche Sehnsüchte? Wo die Spur zum Leben irgendwann mal gestoppt wurde und anders verlief und Sie jetzt sich erinnern können? Oder vielleicht, vorhin hat mir jemand gesagt, du hast mir vorhin gesagt, Heide Rose, gell? Du hast mir vorhin gesagt, vor lauter Namen ist das weg, was ich sagen wollte. Jetzt ist es weg. Es ist weg. Ich muss woanders anfangen wieder. jetzt ist es weg. Vor lauter Namen. Okay, also nochmal. Diese Wünsche, die man so hat, oder diese Sehnsüchte, die man hat. Ach ja, das war nach den Kindern. Jetzt habe ich es wieder. Genau. Dieses nach den Kindern. Ja, die Kinder sind jetzt erwachsen. Die Kinder sind jetzt aus dem Haus. Die Kinder haben eigene Familien. Klar ist man mit den Kindern noch verbunden. Aber ich kann mich erinnern, was wollte ich schon immer machen? Oder was ist denn eigentlich das, was ich jetzt noch machen kann? Heute gibt's ganz viele Programme 50 plus, gell? Neu zu deiner Berufung finden oder so ähnlich heißt es dann. Ja, sich nochmal überlegen, was fange ich an, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Was fange ich an, wenn vielleicht eine Beziehung zu Bruch gegangen ist? Was fange ich an, wenn ein Ehepartner weggestorben ist? Was fange ich an, wenn sich meine Lebensumstände ändern? Und dann zu überlegen, was ist mein Wunsch? Wo hatte ich schon immer ein Herz dafür? Eine Sehnsucht zu haben, eine Sehnsucht für dieses Leben zu haben, neugierig zu sein und wieder neue Schritte zu tun. Und manches muss man dann einfach ausprobieren. Manches muss man einfach ausprobieren. Wo habe ich meine Sehnsucht? Und die Sehnsucht ist, glaube ich, in unserem Alter nicht mehr so, dass wir durch Leistung Anerkennung kriegen, hoffe ich doch. Sondern unsere Sehnsucht ist einfach, dass wir das leben können, was wir uns schon lange gewünscht haben. Und dass vielleicht auch das Leben wieder diese Leichtigkeit kriegt, die wir uns früher mal gewünscht haben, die irgendwann mal verloren gegangen ist. Der Bauer hatte diese Sehnsucht. Der Bauer sagt, jetzt habe ich. Und jetzt setz dich hin, iss und trink und sei frohen Mutes, heißt es, glaube ich, beim Luther. Ja, also er fordert sich selber auf, das zu tun, was die Leichtigkeit ins Leben bringen sollte. Finde ich interessant. Ja, welche Spur könnte ihn jetzt zum Leben bringen? Welche Spur könnte ihn zum Leben bringen? Ich habe meinen Sack mit Gepäck mitgebracht, meine Ernte. Ich bin also auch ein reicher Bauer. Ich habe viel und das ist gut so. Klar, man muss aufpassen. Manchmal braucht man ein Safe für sowas, damit es einem niemand wieder wegnimmt, gell? Und wenn man es dann mal hat, also man muss schon gut drauf aufpassen. Aber manchmal ist es mir auch zu viel, was ich da mitgebracht habe. Welche Spur könnte den Kornbauern zum Leben bringen? Da heißt es in unserer Geschichte, wie dumm du bist. Bei Luther heißt es, du Narr, heute Nacht werde ich kommen und dein Leben holen. Für die Damen unten, ich habe in einem Sack viel drin gehabt und das habe ich jetzt zerstochen und es ist alles geplatzt. Und der Sack, der so schön prall gefüllt war, ist zusammengesackt. Du Narr, heute Nacht komme ich und was nimmst du dann mit? Wir haben gesagt, dieser Kornbauer war sehr mit sich selber beschäftigt. Er hat seine Pläne gemacht, er hat sie durchgeführt, er hat die Ernte eingebracht und dann hat er sich auf die Schulter geklopft. Er. Er hat sich um sich selber gedreht. Hier kommt etwas Neues dazu. Hier kommt eine Ansprache von außen. Gott spricht mit diesem Bauern. Gott kommt und spricht mit diesem Menschen, der sich eigentlich um sich selber dreht. Du Narr. Gott versucht hier, diesen Menschen wachzurütteln, aufzuwecken, zum Aufschauen zu bewegen. Dreh dich nicht immer um dich selber und um dein kleines bisschen, was du hast, sondern schau auf, ich will dir begegnen. Und er sagt, wenn du heute Nacht dein Leben lassen musst, was kannst du mitnehmen? Was kannst du mitnehmen, egal wo du hingehst? Du kannst nichts mitnehmen. Die Taschen für die letzte Reise sind leer. Zumindest das, was du sehen kannst hier auf Erden, was hier steht, das kannst du nicht mitnehmen. Und das bedeutet doch, die Spur zum Leben, die geht nicht übers Materielle. Sondern die Spur zum Leben geht über etwas anderes. Gott möchte, dass wir unser Herz nicht an das binden, was wir hier haben, uns womöglich erarbeitet haben oder uns geschenkt wurde oder worauf wir stolz sein können, dass wir es gemacht haben, sondern Gott möchte, dass wir einen anderen Blick kriegen für das Leben. Dass wir nicht aus der Vorsorge für unser Leben das wirkliche Leben ableiten sollen. Gott möchte uns mit diesem Gleichnis kein schlechtes Gewissen machen. Er will nicht sagen, ihr dürft nicht mehr vorsorgen, ihr dürft nicht mehr 3 Kilo Mehl zu Hause haben, 1 Kilo würde reichen und dann geht ihr wieder einkaufen. Er möchte nicht, dass wir nicht irgendwo auch Pläne schmieden. Das sagt er damit gar nicht. Aber was er möchte ist, er möchte unseren Blick von unseren Sorgen, von unserem Vorsorgen immer wieder weglocken zu ihm hin. Er möchte ein Ansprechpartner für uns sein. Er möchte hineinkommen in unsere Kreise, die wir um uns selber ziehen, um unsere Mauern, die wir vielleicht schon gezogen haben, weil ich armes kleines Menschlein, mich sieht sowieso keiner, mich mag eh keiner und so. Er will da hineinkommen und er will uns ansprechen und sagen, hebe deinen Kopf, es gibt auch noch etwas anderes. Wo hängst du dein Herz ran? Wo bist du hängen geblieben über die vielen Jahre? Wo hast du vielleicht einen Stacheldraht um dich rumgezogen? Und ganz ehrlich, wenn die Anne-Ruth Weber da vorne sitzt und einen Stacheldraht um sich rumgezogen hat, dann würde ich ihr vielleicht so einen Gruß zuwerfen, aber umarmen würde ich dich jetzt nicht, weil da könnte ich mich ja pieksen. Und dann merkt man, Leute, die so um sich selber kreisen, die verlieren ihre Bekanntschaften außenrum, weil sie dann stachelig werden. Und der Einzige, der diese Stacheln aushält und mich trotzdem anspricht, ist Gott. Manchmal auch liebe Menschen, die eine Weile lang die Stacheln aushalten beim anderen. Aber wenn es zu lang geht, kann es sein, dass sie wegbrechen. Aber Gott nicht. Und eigentlich ist es Jesus hier auch ein Anliegen zu sagen, Leute, guckt mal, um was dreht ihr euch? Was ist euch wichtig? Und wenn ihr mal die Geschichte vor dem Kornbauern liest, da kommt nämlich einer oder zwei, kommen zu Jesus und sagen, du, wir haben hier einen Erbstreit, schlichte den mal für uns. Du musst gucken, dass das gerecht aufgeteilt wird. Und auf diese Geschichte hin erzählt Jesus diese Kornbauergeschichte. Auf was guckt ihr? Wo habt ihr euer Herz dran? Was könnt ihr loslassen? Ich bin nicht gekommen, um eure irdischen Güter hier zu trennen. Ich bin nicht gekommen als Richter, um euer irdisches Gut hier irgendwo jemandem zuzuteilen, sondern ich bin gekommen und jetzt kommt diese Kornbauergeschichte, um euch ein anderes Leben zu geben. So geht's dem, heißt es, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, was kann man denn bei Gott besitzen? Wie kann denn das aussehen? Für mich gibt es nur eine Antwort. In allererster Linie. Was ich bei Gott besitzen will, ist die Beziehung zu ihm. Dass ich ihn kenne. Dass ich weiß, wie er ist. Dass ich weiß, was ich von ihm bekomme. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle im Johannesevangelium, sagt er, ich bin gekommen, um den Schafen Leben zu geben, und zwar Leben in ganzer Fülle. Ich bin gekommen, um ein Leben zu geben, das anders aussieht als das Leben hier. Das Leben hier gehört ein Stück weit dazu, aber wo hängt mein Herz dran? Und Gott möchte, dass wir Beziehung mit ihm haben. Dass wir aufschauen zu ihm und dass wir ihn kennenlernen, damit wir wissen, was wir wirklich fürs Leben brauchen. Dass wir aufhören, unsere Anerkennung bei anderen Menschen zu suchen. Dass wir aufhören, unseren Wert bei anderen Menschen zu suchen. Dass wir aufhören, die Liebe bei anderen Menschen zu suchen. Die haben ja auch nichts. Die sind ja auch nur Menschen. Wenn wir Glück haben, haben die ein bisschen Liebe, aber das reicht uns nicht. Gott möchte, dass wir wissen, dass wir geschaffen sind zu seinem Ebenbild. Jetzt überlegt mal, jeder von uns ist ein Ebenbild Gottes. Gott sieht vielfältig aus, wir sollen uns ja kein Bild machen, aber wenn ich euch angucke, gell, tolle Ebenbilder, richtig klasse. Wir sind dazu geschaffen. Wie viel wert sind wir ihm, wenn wir sein Ebenbild sind? Und mir sagt, ja, meine Nase könnte aber schöner sein und meine Augen ein bisschen größer und meine Haare nicht so grau und überhaupt. Hallo, wir sind sein Ebenbild. Und das ist unser Wert auch. Zum einen. Und zum anderen wissen wir ja um die Geschichte mit Jesus, der für uns gestorben ist, für den ganzen Mist, den wir ja auf Erden bauen und noch bauen werden, hat er alles schon ausgelöffelt. Was sind wir ihm wert? Die Beziehung, die kaputt gegangen ist, im Alten Testament ein Stück weit verloren gegangen ist, die stellt er wieder her mit Jesus Christus. Wer will mir dann meinen Wert nehmen und kann ich diesen Wert, den ich dadurch habe, wirklich selber erarbeiten? Im Leben nicht, kann ich nicht. Und das ist das, wo wir Schätze sammeln können. Und wisst ihr, wenn ihr diese Schätze sammelt hier, schon auf dieser Erde, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich, das weiß ich. Dann ist das schon mal recht viel. Und ich komme gerade dazu, wirklich auch zu sagen, ich mag es, wenn Menschen mich mögen. Es tut mir einfach gut. Aber es verletzt mich nicht mehr, wenn andere mich nicht mehr so annehmen, wie ich bin. Weil ich weiß, wer ich bin. Und das ist der Schatz im Himmel. Das ist das, wo Jesus sagt, da hängt euer Herz dran. Und wenn wir wissen, wer wir sind, und wenn wir wissen, wer Gott ist und Jesus ist, dann läuft es ganz automatisch, dass wir uns auch gerne irgendwo einbringen und auch gerne etwas machen. Dann haben wir aber eine andere Motivation als der Kornbauer. Ich mache es nicht, damit ich angesehen werde, sondern ich mache es, weil es mir Freude macht. Und wir hatten vorhin das Gespräch, gell, dass wir sagen, viele Werke, viele Gruppen, viele Gemeinden sind gestartet mit ganz vielen engagierten, begeisterten Menschen und haben eine Arbeit aufgebaut, ob das eine Jugendarbeit war, eine Gemeindearbeit war, egal was, ob das die Zeltstadt war auf der Nordalb oben. Da haben viele Leute angepackt, die haben nicht gefragt, wie lange muss ich arbeiten, welchen Lohn kriege ich da dafür. Die waren einfach nur froh, dass sie haben überhaupt mitarbeiten dürfen. Und ja, über die Jahre verändert sich die Motivation und geht auch ein Stück weit verloren. Und dann merkt man erst, was war das eigentlich? Und wir haben jetzt gerade einen Prozess bei uns, hinter uns, bei den Mitgliedern, die gesagt haben, das können wir nicht leisten und da können wir nicht kommen und da können wir nicht machen. Und ihr verlangt zu viel von uns. Dann habe ich gesagt, wir verlangen gar nichts von euch. Ich wünsche mir, dass die Sehnsucht, hier oben als Mitglied von Kirche im Aufbruch dabei zu sein, so groß wird, dass ihr nicht mehr sagt, das ist mir zu viel, sondern dass ihr darauf hinfiebert, alle 2-3 Monate in die Mitgliederversammlung zu kommen und zu sagen, was kann ich tun? Und ich sage euch, das war jetzt 2-jähriger Kampf und ich sage zu Gott immer, also Herr, also dann muss man vielleicht den Verein auflösen, keine Ahnung. Gott sei Dank nicht. Es hat sich was verändert, weil wir die Menschen gewinnen konnten. Die haben ihre Sehnsüchte und ihre Wünsche ausgesprochen und Gott hat da hineingewirkt. Und jetzt bin ich beim dritten von dem dreieinigen Gott, immer durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der das in uns bewirkt. Die Frage ist, laden wir ihn ein? Erlauben wir ihm, in uns zu wirken. Zu sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber du, Heiliger Geist, kannst etwas tun. Ich will mit dir in Beziehung kommen. Ich will mit dem Vater und dem Sohn in Beziehung kommen. Ich will ein Leben führen, wo ich einfach nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen habe, aber wo ich einen Anlaufpunkt habe, wo ich hinkommen kann und wo nicht ich mir sagen muss, sitz hin, iss und trink, sondern wo Jesus sagt, komm doch her, komm in meine Arme und lass dich nieder. Iss und trink, für heute hast du genug getan. Das ist Leben. Das wahre Leben. Bei uns in der Halle auf der Nordalb hängt ein Banner. Baal Perazim. Baal, gell, da sagt er jetzt, oh, ist ja ein Götze. Aber Baal heißt übersetzt Herr. Herr heißt Baal. Baal heißt Herr. Und Baal Perazim ist der Herr der Durchbrüche. Und wir haben eine Schulgruppe oben. Die haben mich dann gefragt, was das bedeutet, Herr der Durchbrüche. Erzähl mal einer weltlichen Schulgruppe, was Herr der Durchbrüche bedeutet. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, guck mal, der steht drunter. Er ist ein Herr über meinen Zorn, über meine Lebenssituation, über meine Krankheit, über meine Verletzungen, über. Also viele, viele Sachen, eigentlich über mein ganzes Leben. Und wenn wir zu ihm kommen, bietet er uns an, eben dieser Herr der Durchbrüche zu sein, der über diesen Lebenssituationen steht. Nicht, dass wir sie nicht hätten, aber der uns da durchträgt und mitträgt. Und das ist Leben. Dem Leben auf der Spur. Und vorhin haben wir gesagt, man die Seifenblasen umsonst? Manches im Leben, denken wir, ist umsonst. Ja, es gibt auch ein anderes umsonst im Deutschen. Nämlich das Leben mit Gott ist umsonst. Beschenkt werden von Gottes Liebe und Barmherzigkeit, Nähe und Hilfe, das ist umsonst. Ständige Begleitung von Gott ist umsonst. Vergebung meiner Fehler und meiner Schuld ist umsonst. Und daraus resultierend mehr Lebensqualität ist umsonst. Jetzt habe ich Ihnen noch eine Geschichte mitgebracht von einem modernen Kornbauern. Ein Kapitalist schaltet um. Als junger Mann war John Rockefeller sehr stark und muskulös wie ein Bauernbursche. Nach Eintritt ins Geschäftsleben trieb er sich selbst zu größten Leistungen an. Als er 33 Jahre alt war, hatte er bereits die erste Million Dollar erarbeitet. Jeden wachen Augenblick widmete er seinem Werk. Im Alter von 43 Jahren beherrschte er das größte Geschäftsunternehmen der Welt. Im Alter von 53 Jahren war er der reichste Mann der Erde und bis dahin der erste Milliardär. Diesen Erfolg hatte er mit seinem Glück und mit seiner Gesundheit bezahlt. Es entwickelte sich eine Alopezie. Die Krankheit ließ nicht nur das Kopfhaar, sondern auch die Wimpern und Augenbrauen ausfallen. Einer seiner großen Biografen schreibt, dass er ausgesehen habe wie eine Mumie. Sein wöchentliches Einkommen betrug 1 Million Dollar, aber seine Verdauung war so schlecht, dass er nur trockenen Zwieback und Milch vertrug. Alle waren sich darüber einig, dass er keine 12 Monate mehr leben würde. Die Zeitungsschreiber hatten seinen Nachruf bereits geschrieben und in ihrem Archiv griffbereit liegen. In den langen Nächten lag er wach und dachte nach. In einer Nacht machte er eine eigenartige Entdeckung. Er stellte fest, dass er nicht einen einzigen seiner verdienten Dollars in die jenseitige Welt würde mitnehmen können. Es packten ihn Verzweiflung und Hilflosigkeit, wie sie bei einem kleinen Jungen vorkommen, die sehen, wie ihre Sandburg von der herankommenden Flut zerstört und hinweggespült wird. Zum ersten Mal in seinem Leben ging ihm auf, dass Geld nicht dafür gemacht wurde, es aufzuhäufen. Es soll den Menschen dienen und Segen bringen. Und so begann er, am nächsten Morgen sein Geld für andere zu verwenden. Erstmals unterstützte er gemeinnützige Wohltätigkeitswerke. Er gründete die Rockefeller Stiftung und sein Reichtum wurde in Notstandsgebiete der Welt weitergeleitet. Man müsste ein ganzes Buch schreiben, um den Segen zu schildern, der von den vielen 100 Millionen Dollar ausging, die er an Universitäten, Krankenhäuser, Missionsgesellschaften und Millionen armer Menschen weitergab. Seine Geldspenden beeinflussten entscheidend die Entdeckung der Wunderdroge Penicillin und seine Dollars halfen der Forschung und helfen auch heute noch, Menschen vor Malaria, Tuberkulose, Diphtherie und anderen Krankheiten zu retten. Es ist nicht meine Aufgabe, die Segnungen zu schildern, die die Welt empfing, als Rockefeller sein Denken änderte. Ich möchte nur herausstellen, dass ein Wunder geschah, als er anfing, nach den Nöten anderer Ausschau zu halten. Er konnte wieder schlafen, konnte wieder alles essen und Freude am Leben empfinden. Das Herz Rockefellers füllte sich mit Liebe und Dankbarkeit. Als Rockefeller 53 Jahre alt war, schien es, dass er keinen weiteren Geburtstag erleben würde. Aber als er anfing, auf Gottes Wort zu hören, erntete er reichen Segen. Er feierte nicht nur seinen 54. und 55. Geburtstag, sondern er wurde 98 Jahre alt. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für dieses Bild von dem Kornbauern und auch für die Geschichte von Rockefeller. Ich danke dir, dass du einer bist, der eingreift, egal wie alt jemand ist, dass er sein Leben neu überdenken kann und auch ändern kann, dass er sein Leben ausrichten kann auf dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich danke für die Gnade an diesem Tag, die du heute schenkst, für die Gedanken, die du uns mitgeteilt hast und wo du jeden Einzelnen angesprochen hast, bitte ich dich, dass wir dranbleiben an diesem Gedanken, dass wir mit dir ins Gespräch kommen oder auch mit anderen und dass wir neue Schritte tun, dass wir nicht aufhören, neugierig weiterzugeben und weiterzugehen und dass du es bist, der uns schon längst empfängt auf dem Weg. So danke ich dir jetzt, dass du segnest, dass du berührst und dass du mit uns gehst, weil du gesagt hast, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Dir sei dafür alle Ehre. Amen.